Hallo meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag, wo auch immer ihr euch gerade aufhaltet, wann auch immer ihr einschaltet hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel und dieser Podcast ist entstanden, weil ich davon überzeugt bin, dass ein leichtes Leben im Sinne eines glücklichen, erfüllten Lebens möglich ist und ich möchte euch mit meinem Podcast und meinen Inhalten ein wenig näher zu diesem Leben führen. Ja, und heute machen wir genau dazu einen Schritt, einen guten Schritt weiter vorwärts Richtung Easy Life. Es geht heute um Reue. Ich wünsche euch jetzt sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Feeling as it shatters us from inside. It is a mixture of guilt and pain which causes emotional stress. The continuous deep thoughts and light speed emotions can cause great emotional pain. Also, Bedauern ist das schrecklichste Gefühl, weil es uns von innen heraus erschüttert. Es ist eine Kombination aus Schuld und Schmerz und verursacht großen emotionalen Stress. Das kontinuierliche Grübeln und das Lightspeed Emotion, also Lichtgeschwindigkeits, also die unfassbar schnellen und wiederkehrenden Emotionen verursachen großen emotionalen Schmerz. Ja, das ist quasi ein Zitat, wie ein Mensch Regret oder Bedauern beschreibt. Und weil ich selber zu Beginn keine Antwort darauf hatte, was eigentlich Bedauern ganz genau ist, bin ich auf die Suche gegangen in Kunst, Literatur, Architektur, Skulptur und so weiter und habe ein bisschen, ja, habe mich beschäftigt damit, wie verschiedene Epochen und Künstler und Menschen Reue darstellen. Es gibt zum Beispiel, ich habe lange Zeit in Stuttgart gelebt oder in der Nähe von Stuttgart, in Tübingen genauer gesagt, und es gibt einen wunderbaren Brunnen in Stuttgart, den Schicksalsbrunnen, und da gibt es die Allegorie des Leids. Das ist eine Skulptur, die leidet und die bereut, und das sieht man ja auch an. Also wer immer in der Nähe von Stuttgart wohnt, der kann da mal hingehen und ansonsten kann man das auch googeln. Und das ist quasi ein Bild des Leids, ein Bild des Bedauerns. Ansonsten haben sich natürlich auch Autoren damit beschäftigt und Philosophen. Ich möchte kurz zwei Zitate vorlesen. Das eine ist: A man is not old until regrets take the place of dreams. John Barrymore. Ich habe mir dazu gedacht, was wirft das für ein Bild auf Bedauern? Das Zitat sagt so viel wie: ein Mann ist nicht alt bis zu dem Moment, an dem Bedauern den Platz einnimmt, den vorher seine Träume hatten. Und ja, dazu habe ich mir lange Gedanken gemacht, denn ich finde, das taucht immer wieder in unserer westlichen Leistungsgesellschaft auf, dieses Gefühl, dass wir eigentlich auf der einen Seite mit Bedauern so umgehen, dass wir, ja, wenn zum Beispiel eine Beziehung endet oder wir einen Fehler gemacht haben oder wir eine falsche Entscheidung in unserer Karriere getroffen haben oder jemanden wirklich sehr schwer verletzt haben, da gibt es die eine Strategie, darin komplett aufzugehen und in tiefe Depression zu versinken und sich immer wieder zu knechten mit diesem Gedanken, dass man der Schuldige dafür war und da keinen Ausweg zu finden. Das ist so die eine Extrem, das ich wahrnehme. Und das andere Extrem ist, dass wir aus den sozialen Medien und aus unserer, ja, romantisierten Konsumgesellschaft immer wieder rückgespiegelt bekommen, es ist das Leben ohne Reue. Es gibt ein Leben ohne Reue. Und nichts anderes sagt dieses Zitat für mich. Also es gibt Träume im Leben und irgendwann werden wir quasi bedauern, alles, was wir nicht getan haben, was uns zu diesen Träumen geführt hätte. Und deswegen irgendwann gehen die Träume zurück und es kommt das Bedauern. Das heißt, es ist quasi so die Strategie 1. Und ich habe mich gefragt, wie ich das so im Leben sehe, denn ich bin lange dieser ersten Strategie nicht so sehr auf den Leim gegangen, sondern eher der zweiten, nämlich ein Leben ohne Reue zu suchen. Und für mich ist das nicht aufgegangen. Also für mich ist das eher nicht ein Leben ohne Reue, sondern ein Leben mit einem gesunden Umgang mit Reue. Und wie ich da hingekommen bin und was ich für mich durch, ja, Recherche und Ausprobieren einfach herausgefunden habe, das würde ich gerne heute mit euch teilen. Ein letztes Zitat. Things without all remedy should be without regard. What's done is done. Das möchte ich an der Stelle noch unkommentiert lassen, das werde ich aber an der richtigen Stelle nochmal hervorholen. Vielleicht noch etwas aus unserer Kultur. 11,5 Millionen Google-Aufrufe, wenn man Regret und Tattoo googelt. Aber jetzt genug geschnattert. Was ist Reue? Reue ist ein Gefühl. Reue ist ein Gefühl und es hat zwei Komponenten. Das eine ist, wir haben eine Entscheidung getroffen in der Vergangenheit und haben danach gehandelt. Und wir haben dann eine zweite Komponente und das ist quasi eine Imagination von der Zukunft. Wir haben vorweggenommen, was passieren hätte können, wenn wir uns anders verhalten hätten. Und durch diese andere, Imagination einer alternativen Handlung können wir rückwirkend ein vergangenes Tun von uns als fehlerhaft bewerten. Also zwei Komponenten. Einmal die Zeit, also dieses Imaginieren der Zukunft und das Rückbeschauen der Vergangenheit. Und das zweite ist, wir haben eine Entscheidung getroffen und gehandelt. So, das sind die zwei Komponenten von Reue. Und Reue ist dann das Gefühl, dass wir quasi Abscheu vor dem eigenen Tun, tiefes Bedauern und großer Schmerz unseres fehlerhaften Verhaltens gegenüber. Und das Schlimme daran ist, das durchläuft vier Stufen und ich werde euch gleich erzählen, warum sich Reue so unfassbar schrecklich anfühlt, wenn man es selber erlebt. Die erste Stufe, die Reue durchläuft, ist Verweigerung. Also gehen wir mal mit einem Beispiel in dieses Feld. Wir haben uns ein Tattoo gestochen und das Tattoo ziert nun einen Fleck unseres Körpers. Die erste Stufe ist, wir verweigern einfach. Wir tun so, als gäbe es dieses Fleckchen an unserem Körper nicht. Also der Tenor ist, macht, dass es weggeht. Das Ich sagt, macht, dass es weggeht und ignoriert, verweigert. Die zweite Stufe ist dann, oder die zweite Phase ist Fassungslosigkeit. Also, wie konnte ich das tun? Das ist ein Anerkennen, dass ich etwas getan habe. Und genau zwischen Stufe 1 und 2, die sich auch oft überlagern und mischen können und oft auch eben parallel lange koexistieren, entsteht im Prinzip so etwas, was wie eine Teilung des Ichs. Denn wir können nicht gleichzeitig verweigern, macht, dass es weggeht, und fassungslos sein über unser eigenes Handeln. Wie konnte ich das tun? Denn damit würden wir anerkennen. Also in diesem Hin- und Herspielen von, ich bin einerseits, ignoriere ich das Problem, andererseits bin ich zutiefst bestürzt, dass ich das Problem erschaffen habe. In dieser Teilung des Ichs empfinden die allermeisten Menschen großen emotionalen Schmerz. Die dritte Stufe ist dann das, was oft folgt, denn wir möchten etwas tun und das ist die Bestrafung. Wir bestrafen uns selbst. Wir bestrafen uns selbst, indem wir uns Liebe aberkennen, indem wir uns Aufmerksamkeit anderer aberkennen, indem wir sagen, wir sind wertlos, indem wir uns abstrafen. Und der vierte und letzte, die vierte und letzte Stufe ist im Prinzip ein Endlosloop. Ein Endlosloop von Stufe 1, 2 und 3. Ich würde das mit Grübelzwang beschreiben, also einem endlosen Flashback zwischen warum habe ich das gemacht und es ist nicht passiert und der eigenen Bestrafung. Und in diesen Flashbacks entstehen natürlich auch wieder große emotionale Sprünge und großer emotionaler Schmerz. Warum sollten wir das Gefühl in unserer Palette überhaupt haben? Warum ist Reue und Bedauern etwas Gutes? Warum hat uns die Evolution mit diesem Gefühl ausgestattet? Und da möchte ich einen Schritt zurückgehen, und zwar der Schritt zurück, uns generell nochmal mit Emotionen zu beschäftigen. Ich denke, das kann man an dieser Stelle getrost mal tun. Also, wir haben eine Emotionsbandbreite. Ich beschreibe das immer gerne mit einem, ja, das ist ähnlich wie ein Umdrehungszahlmesser oder ein Kompass oder ein Tacho. Wir haben auf alle Fälle von links nach rechts einen Halbkreis und in der Mitte eine Nadel, die steht in der Mitte. Und sie möchte auch immer wieder in die Mitte. Und sie kann nach links und rechts ausschlagen. Nach links würde ich jetzt mal die Emotionen packen, die wir als negativ empfinden. Das heißt Reue, Scham, Schuld, Angst, Neid, Missgunst, all das. Und auf die andere Seite, auf die rechte Seite, würde ich packen die Gefühle, die wir als positive Gefühle empfinden und bewerten. Also Freude, Glück, Erfüllung, Zugehörigkeit, Leichtigkeit, Gelassenheit, innere Mitte. All das packe ich auf die rechte Seite. Und jetzt haben wir dieses Spektrum, da gibt es natürlich noch viel mehr, das ist jetzt sehr vereinfacht. Und dass unsere Idee vom Menschsein ist, dass wir die Nadel in der Mitte halten können, und zwar nicht konstant, sondern die darf ruhig nach links und rechts locker ausschlagen, aber sie sollte nach einer Zeit wieder zurückkommen. Und wenn wir zum Beispiel uns über etwas super krass freuen, dann können wir diese Freude meistens gar nicht so lange empfinden, also das reine ungemischte Gefühl, das können wir meistens nur 90 Sekunden, vielleicht 2 Minuten lang insgesamt fühlen und dann geht die Nadel wieder Richtung neutral. Vielleicht kommt dann gleich ein Bestärker, der uns wieder in die Freude führt oder in Glück oder in etwas anderes Gutes und es wir nehmen das natürlich dann eher als konstanten Zustand wahr, aber in Wahrheit ist es so, dass wir reine Gefühle nicht länger als 90 Sekunden empfinden können. Also das ist übrigens auch sehr tröstlich, wenn man große Angst empfindet, weil wenn man mal sich wirklich zwingt, in diesem Gefühl zu bleiben, in großer existenzieller Angst, nach 2 Minuten ist das Spiel, der ganze Spuk vorbei. Also unser Hirn spielt uns da auch ein Theater vor. Wir haben jetzt diese Situation. Der Zeiger schlägt nach links aus und landet bei der Reue. Wir bereuen etwas. Wir haben jemandem etwas gesagt, was ihm sehr wehgetan hat. Wir sehen es in seinem Gesicht oder in ihrem Gesicht und wir spüren es, dass wir gerade was zerstört haben. Und wir bereuen, was wir gesagt haben, in einem Streit oder in einer Konfrontation. Und wozu war dieses Gefühl jetzt ursprünglich mal angelegt? Warum sollten wir das an dieser Stelle auch ganz richtig, biologisch sinnvollerweise empfinden? Die Antwort ist einfach, wir sind die erfolgreichsten Tiere, wenn man so will, der Erde geworden, weil wir mit anderen Menschen kooperieren können und weil wir in großen Verbänden von Menschen zusammen funktionieren können und in Frieden leben können und kooperieren und kommunizieren können. Und deswegen war die Herde, die Gruppe, die Gemeinschaft für uns überlebenswichtig. Und in früheren Zeiten, was haben wir bereut, wenn wir beispielsweise dem Nachbarn in der anderen Höhle etwas geklaut haben und es rauskam. Das hat uns nämlich von der Gruppe isoliert und das kam einem Todesurteil gleich. Von dem her ist Reue etwas super Sinnvolles im Ursprung mal gewesen. Und was ist passiert, wenn ein Mensch früherer Zeit bereut hatte in so einer Situation? Er hat sich fest vorgenommen, dass er es entweder A, nie wieder tut oder B, viel besser verschleiert. Also das heißt, wir sind im Prinzip die Überlebenden der Menschen, die ihre Reue am besten ins Handeln umgesetzt haben. Am besten nicht in der Versteifung oder in ihrer Reue einfach komplett eingefroren sind, sondern die danach gehandelt haben. Die also ihren Zeiger wieder von links in die Mitte führen konnten. Und das einmal vorneweg. Reue ist kein per se negatives oder böses Gefühl. Reue ist etwas ganz Sinnvolles und es hatte auch heute noch einen sinnvollen Zweck. So, und was haben wir jetzt für ein Dilemma mit dem Bereuen? Bereuen ist deswegen so schmerzhaft, vor allem auch deshalb, weil wir diese Imaginationsfähigkeit haben als Menschen. Das ist ein großes Geschenk, aber wir können damit eben in die Vergangenheit und in die Zukunft springen. Und wir können alternative Szenarien uns vorstellen und wirklich fühlen. Wir können uns diese Gefühle aus diesen potenziell stattfindenden Situationen in der Zukunft oder in der Vergangenheit klauen. Wir können diese Gefühle empfinden, die guten, aber auch die negativen. Und wenn wir jetzt beispielsweise einen Flug verpassen, weil wir 3 Minuten zu spät kommen und dann das Board zu war oder das Gate zu war und wir nicht mehr boarden konnten, wie schmerzlich ist die Reue, dass wir nicht 10 Minuten eher losgefahren sind, anstatt wenn wir 1 Stunde zu spät ans Gate kommen? Das ist einfach schmerzhaft einfach zu bedauern, wenn es einfach 3 Minuten bedarf. Das heißt, wir können imaginieren, ich hätte bei diesem Tunnel links abbiegen müssen. Ich hätte da nicht in den Stau reinfahren dürfen. Ich hätte die andere Abzweigung nehmen müssen. Das heißt, wir können uns das alles vorstellen. Unser Hirn simuliert wie bei einem Schachspiel sämtliche Optionen und bestraft uns dafür, dass wir falsch entschieden haben. Und deswegen ist das so unendlich unangenehm, das zu empfinden. So, jetzt haben wir sehr, sehr lange darüber gesprochen, was es ist. Wir haben die verschiedenen Stufen kennengelernt und die verschiedenen Ausprägungsformen. Was machen wir jetzt, wenn wir Reue empfinden? Ich werde euch jetzt die sechs Wege nennen, wie ich es geschafft habe, mit meiner eigenen Reue und meinem eigenen Bedauern Frieden zu schließen und wie ich heute damit sehr gut klarkomme. Das sind zum einen persönliche Erfahrungen, das sind aber auch die Ergebnisse von vielen Coachings, von Therapien, von Sitzungen bei Osteopathen, bei Schamanen, bei Neurologen, bei Philosophen und so weiter. Das heißt, ich habe dazu sehr, sehr viel gelesen, nicht unbedingt nur zum Thema Reue, sondern zum Thema Emotion. Und deshalb würde ich euch gerne diese 6 Punkte ans Herz legen. Als kleinen Ausblick zum Schluss gibt es eine kleine Statistik, was Menschen am stärksten bedauern und ob es Unterschiede gibt, ob Menschen, also Männer und Frauen, unterschiedliches bedauern. Meine 6 Schritte. Erstens, akzeptiere, dass wir Menschen fehlbare Kreaturen sind. So lernen wir. Wie ist der Prozess des Lernens in uns Menschen angelegt? Der Prozess funktioniert iterativ. Das heißt, wir wiederholen etwas, probieren etwas aus, was wir nicht kennen. Dann schauen wir, was funktioniert und dann ändern wir unsere Strategie. Und das, was nicht funktioniert, hat irgendwann mal diese Bewertung Fehler bekommen. Aber es ist eigentlich kein Fehler, es ist eigentlich eine Lernerfahrung. So, und wenn wir jetzt sagen, wir haben ein fehlerhaftes Verhalten in der Vergangenheit gehabt, weil wir jemanden super wehgetan haben oder weil wir unseren Flug verpasst haben oder weil wir unseren Partner betrogen haben oder weil wir unseren Chef belogen haben oder weil wir den Job gekündigt haben und eigentlich drinbleiben sollten oder weil wir uns ein Haustier angeschafft haben und keine Zeit dafür haben. Egal was, wenn wir bereuen, dann ist das eine Lernerfahrung. Das ist mal das allererste. Akzeptiere, dass wir Menschen fehlbare Kreaturen sind und dass das wirklich in uns ganz wichtig ist, dass wir Fehler machen, damit wir uns entwickeln. Denn was würde passieren, wenn wir diese fehlerhaften Verhalten nicht mehr zeigen? Unsere Selbstentwicklung, unsere ganze Persönlichkeitsentwicklung würde zum Erliegen kommen, die würde stillstehen. Denn wenn wir nicht mehr ausprobieren, wenn wir nicht mehr hoffnungsvoll Dinge einfach mal machen und vielleicht nicht so viele Gedanken daran verschwenden, wenn wir das nicht mehr tun, dann bleiben wir stehen. Und jedes biologische System, das stagniert, stirbt. Jedes biologische System, das wächst, lebt. Also macht euch klar, der Weg der Stagnation ist kein Weg des Lebens. Wer im Leben bleiben will, der kann akzeptieren, dass wir Fehler machen und dass das vollkommen okay ist. 2. Schritt. Erkenne an, was du gelernt hast über dich und welcher Wert verletzt wurde. Das hat jetzt 2 Komponenten. Das eine ist, das, was ich gerade schon angerissen habe. Erkenne an, was du gelernt hast. Der Schatz der Erkenntnis. Ich nehme mal ein ganz krasses Beispiel. Ihr seid Eltern geworden und ihr bereut es zutiefst. Ihr bereut es, weil ihr einfach der Elternschaft nicht gerecht werdet. Und das bereut ihr nicht vielleicht in den ersten 6 Wochen, nachdem das Kind da ist und ihr überfordert und müde seid, sondern ihr bereut das ein paar Jahre und immer wieder. Das ist schwer auszuhalten, denn Kinder sind einfach eine riesen lebenslange Aufgabe. Und die Gesellschaft gibt uns auch immer wieder zurück, dass wir damit auch große Erfüllung empfinden sollen. Das heißt, da ist der gesellschaftliche Druck extrem hoch, dass wir nicht bereuen und das Leid in uns ist umso größer. Was haben wir dadurch gelernt, dass wir das gemacht haben? Was haben wir gelernt über uns? Ist da ein Bedürfnis nach Familie, nach Geborgenheit, nach einem sicheren Ort? Haben wir uns damit etwas versucht zu erschaffen, was wir eigentlich, ja, wo wir einfach nur diese eine Form kannten, es zu erfüllen? Und eigentlich ist der Wunsch ein tieferer, ein anderer. Das heißt nicht, dass ihr gleich losstimmen müsst und alles ändern müsst und eure Kinder vor die Tür sitzen. Nein, um Gottes Willen, es ist erstmal erster Schritt, erkenne an, was du gelernt hast über dich. So, das zweite ist, welcher Wert wurde bei dir verletzt? Anderes Beispiel, ihr habt jahrelang eine Affäre geführt und habt euren Partner betrogen. Und jetzt fällt euch auf, wow, diese Affäre, die habe ich angefangen, einfach weil ich das Gefühl hatte, dass etwas in mir nicht in dieser Beziehung gestillt werden konnte. Und jetzt merke ich auch, in dieser Affäre wird es nicht gestillt auf Dauer. Das heißt, es hat irgendwie was mit mir zu tun. Ich muss irgendwie jetzt noch mal einen ganzen Schritt zurückgehen und, oh, und ich habe meinen Partner betrogen. Da, welchen Wert hast du damit verletzt? Vielleicht deinen eigenen Wert nach Unversehrtheit, dass du gut zu dir bist, dass du dir selbst nicht wehtust und zum anderen vielleicht den Wert der Loyalität oder den Wert der Treue oder den Wert der Zugehörigkeit oder den Wert der Ehrlichkeit oder den Wert der Wahrheit, was auch immer es für dich ist. Schau rein, nimm diese ganzen Enttäuschungen über dich selbst, nimm diesen ganzen Abscheu über dein eigenes Verhalten und diesen ganzen Schmerz und guck rein. Es ist ein Schatz der Erkenntnis. Welchen Wert habe ich? Und welcher ist von denen ist verletzt worden? Denn Ich spreche immer wieder über Wertearbeit, wenn ihr irgendwann eure Werte konkret habt. Und das schießt man nicht mal so eben raus. Dazu braucht man viel Zeit und viel Muße und viel guten Kontakt mit sich selbst, auch mit seiner eigenen Reue. Dann habt ihr einen Kompass fürs Leben. Dann habt ihr etwas ganz Wichtiges, was euch für die ganze zukünftige Arbeit beim Entscheidungen treffen, beim Beziehungen eingehen, beim Arbeiten, bei allem zugutekommt. Also guckt durch diese Reue, welchen inneren Wert habe ich verletzt. Schritt 3, setze den negativen inneren Monolog in dir aus und erkenne an. Dazu vielleicht ein kleiner Buchtipp an dieser Stelle. Depression und Burnout loswerden. Ich werde auf dieses Buch in meiner Depressionsserie noch öfter zu sprechen kommen. Das ist ein sehr gutes Werk von einem Medizinjournalisten, Klaus Bernhard heißt der gute Mann. Und der hat hinten in seinem Werk mehrere Therapieansätze für Depressionen diskutiert, unter anderem eine, die ich sehr interessant fand, die heißt der Fremdsprachentrick. Beschreib kurz, worum es darin geht. Menschen, die eine Depression erleiden, sind erstaunlich viel im Grübeln in ihrem eigenen inneren Monolog. So, und er empfiehlt jetzt, dass Menschen, die eine zweite Sprache so sprechen, dass sie sich in der artikulieren können, nicht perfekt, aber gut, dass sie einen Therapeuten oder eine Bezugsperson suchen, mit der sie in dieser fremden Sprache über einige Zeit sprechen. Und zwar schon regelmäßig, also ein Vierteljahr beispielsweise, ein, zwei, dreimal die Woche, eineinhalb Stunden. Denn was da passiert ist, der innere Monolog, der ist in der eigenen Fremdsprache, das war auch Freud, der ist in der eigenen Muttersprache. Und wir setzen diesen Monolog aus, indem wir eine andere Sprache benutzen, weil wir dann auf einmal einfache und andere Wörter brauchen, um etwas zu beschreiben in uns. Und wir setzen unseren inneren Monolog aus. Und das ist quasi ein Trick, den ich tatsächlich selbst auch an mir probiert habe, der wunderbar funktioniert. Also tatsächlich bin ich erstaunt, wie gut es funktioniert. Das kann man natürlich auch für das Bereuen verwenden, denn auch da, wie ich gerade gesagt habe, der innere Monolog ist da sehr, sehr stark und immer wieder repetitiv, immer wiederholend, immer wieder wird uns selbst quasi klar und vorgehalten, dass wir hier fehlbar waren. Und wenn wir den schaffen auszusetzen, dann bekommen wir ein bisschen Platz und dann bekommen wir ein bisschen Luft zum Atmen und dann bekommen wir ein bisschen Ruhe vor diesen ganzen neurochemischen Keulen, die uns wieder schlecht fühlen lassen. Ihr könnt eine alte Fernbedienung nehmen ohne Batterien und da auf den Stoppknopf drücken, wenn ihr in diesen Grübelzwang kommt. Oder ihr könnt beispielsweise diesen Fremdsprachentrick anwenden. Oder ihr könnt einen Center-Shock essen. Kennt noch jemand diese unfassbar sauren Kaubonbons? Das ist auch etwas, das setzt euren inneren Monolog aus. Das könnt ihr jetzt vielleicht nicht jeden Tag 10-mal machen, aber das ist auch eine gute Methode. Oder duscht kalt. Oder rennt 3-mal um den Block. Oder macht 5 Liegestützen. Oder versucht, ein Lied in einer anderen Sprache zu singen. Oder versucht, mit der linken Hand einen Text abzuschreiben. Setzt euren inneren Monolog aus, wenn er euch wirklich in den Wahnsinn treibt. Und da steckt noch ein kleines Wort da drin oder ein kleiner Beisatz. Erkenne an. Erkenne an, wenn dich dieser innere Monolog immer wieder in diesen Moment führt, wo du etwas getan hast, was du bereust. Erkenne an, um welche Situation es sich handelt und gib dem auch einen Rahmen. Und schau dir an, was ist der biologische Sinn gewesen vom Bereuen. Das ist vielleicht gut, dass du das bereust. Das ist gut, weil du vielleicht dir und jemand anderem sehr wehgetan hast oder weil du vielleicht etwas entschieden hast, was hinterher unfassbar negative Auswirkungen auf dein Leben hatte. Aber das ist Vergangenheit. Und da komme ich zu dem Zitat. Things without all remedy should be without regard. What's done is done. Dinge, die keine Linderung haben, die keine Heilung haben, sollten nicht beschaut werden immer und immer wieder. Was passiert ist, ist was passiert. Also erkenne an, das ist die Vergangenheit. Und wenn es keine Heilung dafür gibt, weil es einfach in der Vergangenheit liegt, dann sollte ich es mir auch nicht immer und immer wieder anschauen. Sondern ich erkenne an, dass es war. Ich schaue nicht weg, aber dann setze ich diesen Monolog aus. Schritt 4. Finde deine Trigger heraus. Da möchte ich auf ein Buch verweisen von Alexander Hartmann. Das ist ja ein sehr bekannter Hypnotherapeut oder Hypnotiseur. Und der hat einen, ich glaube von einem amerikanischen, ich bin mir gerade nicht sicher, ob es ein Psychologe war, auf alle Fälle von einem amerikanischen Autor, den sogenannten Reality Loop übernommen und hat ihn ein bisschen modifiziert. Und ich finde den sehr gelungen. Ich erkläre den kurz. Der Reality Loop besagt, wir haben einen Kreislauf in uns, einen positiv verstärkenden Kreislauf. Am Anfang steht der Gedanke. der Gedanke, der in unserem Kopf, in unserer Neurobiologie entspringt und der in diesem Netzwerk aus Neuronen quasi aufflammt und abgespeichert wird. Das zweite ist, dieser Gedanke, der verursacht ein gewisses Gefühl in uns. Also wir sind vom präfrontalen Kortex und allem, was so kognitiv bei uns abläuft, auf einmal im limbischen System, unserem Bewertungsorgan im Gehirn. Und das unsere Gefühle quasi macht, wenn ich es mal so sagen darf. Das limbische System ist unser Gefühlshirn. Und das macht aus diesem Gefühl nun, das macht aus diesem Gedanken nun ein Gefühl. Und was passiert auf dieses Gefühl hin? Auf dieses Gefühl hin handeln wir. Normalerweise passiert es so, wie ich gerade erzählt habe, wir haben diesen Kompass, die Nadel schlägt aus nach Scham und wir versuchen uns zu beschützen und ziehen uns zurück. Das ist eine Handlung und dann geht der Zeiger wieder zurück. Wir freuen uns und müssen über die Maßen lachen. Das ist eine Aktion, eine Entscheidung zum Laut hinaus in die Welt und dann geht der Zeiger wieder in die Mitte. Und diese Handlung leitet quasi diese Energie dieses Gefühls einmal raus aus dem Körper. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass dieses Gefühl eine Handlung macht. Und diese Handlung ist eine Erfahrung. Denn wir haben ja wieder andere Menschen um uns rum oder eine Umwelt. Und die gibt es natürlich wieder Feedback darauf. Und dadurch können wir quasi eine Erfahrung speichern. Eine Erfahrung, die wir dann quasi in einen Glaubenssatz münzen. Eine innere Überzeugung, dass wir sagen, Mensch, immer wenn ich laut lache und meine Außenwelt sagt, Mai, du lachst aber arg laut, dann habe ich diesen Glaubenssatz, Menschen dürfen nicht laut lachen oder laut lachen, das schickt sich nicht. Oder ich bin sehr laut und sollte eher angepasst sein. Oder was auch immer wir uns daraus denken. Auf alle Fälle, dieser Glaubenssatz zahlt wieder auf die zukünftigen Gedanken und Gefühle ein. Und an jeder Stelle in diesem Loop, also Gedanken, Gefühle, Handlungen, Erfahrungen, Glaubenssätze und dann wieder Gedankengefühle. An jeder dieser Stelle haben wir Trigger. An jeder dieser Stelle haben wir Ansatzpunkte. Und an jeder dieser Stelle haben wir die Möglichkeit, neue Inhalte einzukippen. Denn, und das muss ich nochmal ganz klar betonen, das Gehirn liebt alles, was es schon mal gedacht hat. Denn das ist irgendwo in diesem Netzwerk gespeichert und das ist easy peasy, weil das ist energiesparend. Das kennen wir schon. Das müssen wir nicht mühevoll erschaffen in unserem Gehirn. Deswegen 80% aller Gedanken, die wir an einem Tag denken, haben wir schon einmal gedacht. Das ist die krasse Wahrheit. Wir denken eigentlich den ganzen alten Mist von vergangenen Tagen und kreieren uns damit, wenn wir auf diesen Reality-Loop jetzt eingehen, immer und immer wieder unsere eigene Vergangenheit. Also, was dieser Punkt 4 heißt, finde deinen Trigger heraus und unterbreche den Reality-Loop zu deinen Gunsten. Schau, dass dieser Loop, oder unterbreche ist das falsche Wort, schau, dass er für dich läuft. Schau, dass du die richtigen Gedanken denkst. Schau, dass du neue Gedanken denkst. Schau, dass du daraufhin andere Gefühle erhältst. Schau, dass du anders bewertest, wie in deinem Außen auf dich reagiert wird. Schau, was du für Glaubenssätze hast. Und guck diese Trigger an, die dich einfach so automatisiert immer die alte Grütze denken lassen und dich schlecht fühlen lassen. Denn dann wirst du nicht ins Handeln kommen und auf einmal etwas anderes tun. Denn du wirst da gibt es diesen berühmten Spruch, shit in, shit out. Wenn du nichts anderes denkst, also, Entschuldigung, aber nur Scheiße denkst, dann wirst du auch nicht besser handeln. Also, schau, dass du an allen diesen Stellen für dich arbeitest. Körperlich, du kannst dich mit Bewegung versorgen, mit frischer Luft, mit genügend Wasser, mit guter Ernährung. Du kannst gucken, dass dein Körper einfach ja, das Vehikel ist, das dich durchs Leben trägt und dass die Treppe hochrennen ein Zeichen von Gesundheit ist. Du kannst Glaubenssätze angucken. Du kannst schauen, wo habe ich innere Überzeugungen, die uralt sind und die mir überhaupt nicht mehr dienen, die aus einer Zeit kommen, als ich ein kleines Kind war, das abhängig war, dass ich nicht mehr bin. Und auf einmal Bewusstsein, bewusst denken, bewusst guckt, was ihr da... Die meisten Gefühle und Gedanken sind völlig unbewusst. Holt die raus. Macht Achtsamkeitsübungen und schaut, dass diese Trigger in euch nicht mehr triggern und der Loop in eurem Sinne läuft. Schritt 5, fokussiere dich auf Dankbarkeit. Ja, wir haben heute dieses Gefühlsbarometer oder diesen Gefühlstacho nochmal angesprochen. Dankbarkeit ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt in der positiven Psychologie. Warum? Weil Dankbarkeit unfassbar schnell zu reproduzieren ist und weil Dankbarkeit ein so zentrales und überwältigend positives Gefühl in uns hervorruft, dass wir zeitgleich keine Angst haben können und kein Grübeln haben können und nicht in Schuld, Scham und Bedauern sein können. Das heißt, wenn du je mehr Momente in deinem Gehirn du erschaffst, die dich mit Dankbarkeit erfüllen, desto weniger kannst du bereuen. Das ist einfach eine mathematische Gewissheit. Und deswegen sage ich immer, das hat nichts mit Spiritualität zu tun. Das hat natürlich, wenn ihr das möchtet, auch damit zu tun. Aber in dem Moment ist es erstmal eine mathematische Gewissheit. Je weniger Zeit ihr im Grübeln verbringen wollt, desto eher braucht ihr Zeit in anderen Gefühlen. Und positive Gefühle wie Dankbarkeit sind einfach so leicht zu erschaffen in uns. Denn Dankbarkeit ist etwas, was wir auch von Evolution an gelernt haben zu fühlen. Da habe ich auch eine schöne Folge mal drüber gemacht. Ein Mittel gegen Unzufriedenheit habe ich es genannt. Könnt ihr gerne mal reinhauen. Also fangt an, ein Journal zu schreiben. Sagt Menschen, wofür ihr dankbar seid. Sagt ihnen, Mensch, ich wertschätze das total, dass du jetzt extra um die Ecke gekommen bist, um mir irgendwie heute Hallo zu sagen und einen Kaffee mit mir zu trinken. Und schaut, wie sie auf euer Dankbarkeitskonto wieder einzahlen, indem sie sich freuen. Und schreibt dir das auf. Hol das aus deinem Unterbewusstsein und wirklich mach das zu einer Routine. Denn je mehr, wir hatten gerade gesagt, das Gehirn denkt immer dasselbe. Je mehr ihr euer Gehirn daran gewöhnt, dankbar zu sein, um es wirklich zu empfinden, das kann man nicht faken, umso eher wird es das automatisch tun. Und ich habe das selbst erlebt, ich habe diese Praxis jetzt 3,5 Jahre in meinem Leben, oder 3 Jahre, 3,5. Ich bin manchmal für Dinge dankbar, da wäre ich früher noch nicht mal drauf gekommen. Die hätte ich früher noch nicht mal wahrgenommen. Und jetzt denke ich mir, mein Gott, ist das schön. Also fangt an, dieses Dankbarkeitsprinzip zu leben, einfach weil es so wirkungsvoll ist. Und sechstens, und das ist jetzt wirklich ein Brett, praktiziere Vergebung und versöhne dich mit deiner Vergangenheit. Ich möchte dazu gar nicht so viel sagen, denn das muss jetzt jeder, da muss jeder seinen eigenen Weg beschreiten. Ich habe für mich Vergebung als den zentralen Dreh- und Angelpunkt erkannt, um mit meinem Bereuen und Reue umzugehen. Das heißt, ich muss mir zum ersten Mal selbst vergeben. Das ist, finde ich, der fast noch schwierigere Schritt. Und zum zweiten den Menschen, die mir wehgetan haben. Ich nutze dazu mittlerweile geführte Meditationen, ein Journal und ein sehr schönes hawaiianisches Vergebensritual. Das heißt Ho'oponopono. Kann man sehr gut googeln. Gibt es auch Bücher dazu. Gibt es auch viele Coaches, verweisen darauf. Und es ist wirklich egal, wie du da hinkommst, aber versöhne dich mit deiner Vergangenheit. Denn das ist wirklich, dass du mit dir und deinem Handeln in der Zukunft ins Reine kommst, dass du überhaupt ins Handeln kommen kannst. Dazu musst du dein altes Handeln loslassen. Das ist wie, als würdest du deine ganzen Hände voll haben mit diesem ganzen alten Handeln, was du so bedauerst, und du hast die Hände nicht frei für was Neues. Du kannst deine Hände nicht ausstrecken, die sind nicht leer. Du brauchst leere Hände, um in der Zukunft zu handeln. Also schmeiß den alten Mist weg. Und das heißt nicht, dass du ab morgen das alles gut heißt. Das heißt auch nicht, dass du einfach dasselbe wieder machst. Das Allerwichtigste ist, nach diesem Vergeben und nach diesem Versöhnen kannst du ins Handeln kommen und wieder gute Entscheidungen treffen. Ich möchte auch im Anschluss daran eine neue Podcast-Folge drehen über den Weg, wie man bessere Entscheidungen trifft und wie man vor allem aufgrund seiner Entscheidung besser ins Handeln kommt. Aber das ist wirklich das Elementare, denn wenn ihr anfangt, euch selbst zu vergeben und vielleicht Menschen einfach zu sagen, du, ich weiß, ich habe dir damals sehr wehgetan, ich wusste es nicht besser, ich kannte mich nicht besser, um da ehrlich mit dir zu sein, aber heute weiß ich, das war falsch und es tut mir unfassbar leid. Diese Magie wird festgefahrenen Zeiger ganz links im Bereuen wieder loseisen und dass er wieder in die Mitte schwingen kann. Das wird euch wieder in die Kraft versetzen, etwas Neues zu tun und eine neue Erfahrung zu machen. Und egal wie die Reaktion darauf ist, ihr werdet wieder ins Handeln kommen. Also schaut, dass ihr euch bei euch selbst und bei den Menschen entschuldigt, die an euch Schaden genommen haben. Und schaut, dass ihr wieder anfangt, bessere Entscheidungen zu treffen und ins Handeln zu kommen. Ich hatte euch zum Schluss versprochen, eine kleine Statistik zum Thema Bereuen. Da könnt ihr jetzt mal kurz raten, was bereuen die Menschen in Nordamerika und Westeuropa am meisten? Das ist natürlich geprägt von unserem Leben, unserer Leistungsgesellschaft, unserem westlichen Kapitalismus und so weiter. 32%, also, und das ist der höchste Wert, bereuen Entscheidungen in Bezug auf ihre Ausbildung und ihre schulische Laufbahn. Also, ja. Das zweite ist Karriere. 22% aller Menschen bereuen Entscheidungen ihre Karriere betreffend. Nur 15% bereuen insgesamt Beziehungsentscheidungen. Wenn man sich jetzt aber diese 15% wieder hernimmt und dann guckt, wie sind die verteilt, dann bereuen zu einem Großteil Frauen mehr Beziehungsentscheidungen, und die Verteilung in den anderen beiden Säulen Ausbildung, Karriere. Ausbildung ist relativ gleichgewichtet, aber bei der Karriere sind die Männer vorne. Also mehr Männer bereuen Karriereentscheidungen, während mehr Frauen Beziehungsentscheidungen bereuen. Und 10% aller Menschen bereuen die Elternschaft, also Eltern geworden zu sein. Ich denke, das macht nochmal klar, wir sind damit nicht alleine. Selbst mit großen und von der Gesellschaft nicht akzeptierten Entscheidungen, ja, die wir bereuen. Ich denke, das ist ein Lichtblick darauf, dass wir nicht alleine sind, dass es allen so geht und vielen, auch mit ähnlichen Themen. Und ich hoffe, euch hat die Folge etwas gebracht mit diesen 6 Schritten. Ich würde sie nochmal ganz kurz im Anschluss wiederholen. Also erstens, akzeptiere, dass wir Menschen fehlbar sind. Zweitens, erkenne an, was du gelernt hast und welcher Wert verletzt wurde. Drittens, setze den negativen inneren Monolog aus. Viertens, finde deine Trigger und schau, dass der Loop für dich läuft. Fünftens, fokussiere dich auf die Dankbarkeit. Und sechstens, praktiziere Vergebung, versöhne dich mit deiner Vergangenheit und komm in neue Entscheidungen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bin immer sehr gespannt, wie ihr das aufnimmt. Kommt gerne auf meine Instagram-Seite. Und da freue ich mich, wenn ihr unter dem Post zu dieser Folge mit mir darüber sprecht, wie es euch gegangen ist, als ihr es gehört habt und so weiter. Ich freue mich wirklich über jeden, der mitschreibt.